Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin und herzlich willkommen aus der Halle A7, der Halle für Sustainable Aviation hier auf der Aero. Eins meiner Lieblingsthemen, das wisst ihr. Und ich habe mir einen Experten dazu geholt, der liebe Morell. Vielen Dank, dass du da bist.
So gern.
Morell macht hier Guided Tours auf der Aero, gerade zum Thema elektrisches Fliegen, Sustainable Aviation. Und wen gibt es dann Besseres als ihn, dass er uns mal erzählt, was man hier so alles sehen kann. Wir stehen ja jetzt gerade auch vor einem doch schon bekannteren Fluggerät, ne? Wie sieht's aus beim Volocopter? Pleite, nicht pleite? Wie geht's da weiter?
Ja, beides richtig, ne? Johann, so schnell wird man Experte. Das freut mich natürlich.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Aber ich habe tatsächlich schon die einige Jahre was im elektrischen Fliegen gemacht. Und deswegen nehme ich mir jetzt mal raus, mit dir, deinen Zuschauern, ein bisschen was über das elektrische Fliegen zu erzählen. Mhm. Volocopter ist tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr sichtbar gewesen, auch mit ihrer offiziellen Pleite dann irgendwann in den Medien aufgetaucht und sind aber aufgekauft worden. Im Gegensatz zu Lilium, die nun wirklich dann liquidiert wurden und aufgelöst wurden, wo man jetzt in den sozialen Medien die zerpflückten Reste dieser Lilium-Flugzeuge findet, ist Volocopter tatsächlich hinter uns auch in einem ziemlich beeindruckenden großen Standmodell. Also immerhin drehen die Propeller so, dass man ein bisschen Luft bekommt. Volocopter ist pleite gegangen. Zum einen ist dann gekauft worden von Diamond, aber Diamond wiederum gehört ja auch einem chinesischen Investmentgruppe. Also auch da ist alles, was Diamond-Flugzeuge sind, eigentlich am Schluss chinesisch. Und Volocopter genauso. Sie haben auch einsehen müssen, ist auch vielleicht einer der Gründe der Pleite, dass man mit einem solchen Lufttaxi, so ist ja der Begriff geworden, oder? Tatsächlich kein sinnvolles Geschäftsmodell in absehbarer Zeit realisieren kann. Und haben jetzt umgeschwenkt auf, und jetzt müssen wir mal da hinten hinfilmen auf den Screen. Sie haben umgestellt auf so ein kleines Ultralight zweisitzigen Multicopter-Helikopter voll elektrisch.
Aha.
Gestern hat mir ein Kollege, genau, der Volo X Pro, sieht so ein bisschen aus wie der abgeschnittene große Volocopter und soll halt in der UL-Kategorie zugelassen werden.
Okay.
Man braucht offensichtlich dann entsprechend eine UL-Multicopter-Helikopter-Lizenz mit einer Flugzeit von 20 Minuten, wie Sie mir gestern gesagt haben.
Oh, wow.
Natürlich dann recht eingeschränkt, auch für Privatpiloten aus Spaß an der Freude.
Ja.
Aber ich sage an der Stelle immer, Jetskis haben auch keinen Sinn,
ja,
aber werden trotzdem verkauft. Und
richtig.
So wird so ein kleiner Volo Pro X dann vielleicht auch seinen Markt an...
Für die Enthusiasten
für
und
die
so,
Enthusiasten
ja.
Finden, ja. Also das bleibt so ein bisschen spannend, was man immer sehen muss. Also,
aber diese ganzen Geschichten in Dubai, in irgendwo in Asien und so, das ist jetzt erstmal vom Tisch.
Naja, der Volocopter steht hier noch. Ich glaube, sie haben umgestellt auf eine etwas greifbarere Strategie, die da heißt jetzt erstmal Geld verdienen mit so einem UL 120 oder 600 Kilo Helikopter. Gibt dann nur die zwei Versionen, die entsprechend nur Batteriegröße sich unterscheiden sollen. Ja, wer das Ding fliegen soll, weiß ich nicht. Wer das Ding einsetzen soll, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Jetskis werden auch verkauft und machen auch keinen Sinn, aber einen Haufen Spaß. Von daher, wer weiß. Der Weg dorthin soll dann tatsächlich zu diesen Lufttaxis sein. Aber da sind wir einfach mit Multicopter-Designs in einer Effizienzklasse, die so schlecht ist, dass man mit den heutigen und auch absehbaren Batterien einfach kein sinnvolles Geschäftsmodell bauen kann. Mindestens mal nicht in europäischen Dimensionen.
Okay.
Und da sind wir eigentlich bei dem wichtigsten Thema. All diese elektrischen Antriebe sind limitiert durch die Batterien, die wir heute haben.
Ja,
und wenn du nur eine limitierte Batterie-Energiedichte hast, wie wir heute haben, dann musst du ein sehr effizientes Flugzeug haben. Und Multicopter, also insbesondere Multicopter mit vielen kleinen Rotoren, sind halt einfach nicht effizient.
Ja.
Etwas effizienter, aber immer noch relativ schlecht, sind dann schon Helikopter. Je größer der Propeller, desto effizienter ist er, ganz grob gesprochen. Und von daher ist das leider die Geschichte von der falschen Seite angegangen, glaube ich. Und daher sind dann diese 20 Minuten Reichweite auch der limitierende Faktor.
Das ist aber spannend, weil ich gerade auch bei dem Fixed Wing gesehen habe, dass die ja ganz viel mit Impellern arbeiten und ganz viele kleine Motoren machen, statt einen großen. Weil da wurde gesagt immer, das ist der effizientere Weg.
Daran ist Lilium gescheitert. Ganz viele kleine Propeller sind eben nicht effizient.
Aha.
Das ist das Problem. Also je größer der Propeller, es gibt ein sehr schönes, extremes Beispiel, um das sichtbar zu machen. Es gibt ein Human-Powered Helikopter, also wo jemand an einer ganz, ganz dünnen Drahtkonstruktion auf einer fahrradähnlichen Konstruktion sitzt und mit Muskelkraft es schafft, sich vom Boden abzuheben. Aber diese Propeller haben irgendwie 30 Meter Durchmesser und rotieren so mit einer Viertelumdrehung pro Sekunde. Also daran sieht man, wenn man da die Effizienzthema hat und wenn ich nur 200, 300, 400 Watt in meinen Füßen habe, dann muss ich einen sehr effizienten Helikopter bauen und der hat dann ein oder mehrere riesige Rotoren und die kann ich dann auch mit den Füßen in die Luft bringen.
Krass.
Die total andere Seite auf der Effizienzskala haben wir hier. Das ist das Problem.
Okay, also eigentlich nur schön zum Abkühlen.
Genau. Das ist vielleicht auch ein spannender, gehen wir mal weiter zu AlphaFrog. Wir sprachen jetzt über Effizienz. Also entweder du hast sehr effiziente Propeller oder Tragflächen. Und hier hast du eine, wie man sieht, ja sehr dicke Tragfläche und ein etwas, naja, sagen wir mal, nicht super aerodynamisches Fluggerät. Aber wenn man dann sehr langsam fliegt und der fliegt in der Kategorie Gleitschirmgeschwindigkeit, so 30, 40 km/h minimal, wird um die 120 am Schluss fliegen. Aber wenn ich sehr langsam fliege, dann kann ich auch relativ energieeffizient wieder fliegen. Und deswegen sehen wir Elektrifizierung in der Luftfahrt in kleinen, leichten, langsamen, effizienten Fluggeräten.
Eben, da funktioniert es ja auch schon.
Genau.
Da werden wir gleich nochmal was sehen da hinten.
Und aber wenn wir jetzt mal von den Senkrechtstartern weggehen, so beeindruckend das Ding hier ist und so gerne ich damit mal fliegen möchte, desto ineffizienter ist es hier an der Stelle. Und wenn man mal schaut, okay, 120 Kilo, UL, langsam fliegend, voll elektrisch übrigens, dann kann ich dann auch wieder anderthalb Stunden etwa rausholen.
Echt super, das ist schön für
also er sagt anderthalb Stunden. Genau, ich weiß nicht, wie lange der Propeller wirklich dreht, aber er sagt anderthalb Stunden fliegen. Muss man dann mal genau gucken. Also wenn am Schluss der Propeller 40 Minuten dreht, im Steigflug oder im Segelzahnflug, wie die Segelflieger das ja auch machen, ich dann doch anderthalb Stunden im Feierabend fliegen kann, lärmfrei, emissionsfrei. Warum nicht?
Oder? Eben, genau.
Genau. Können wir noch mal weitergehen zu einem interessanten Startup, die eine sehr klassische Konfiguration gewählt haben. Das sind die Milan Aircraft aus der Schweiz.
Stimmt, da waren wir gestern.
Da wart ihr gestern, okay, sehr gut. Die haben, ich glaube, das einzige fliegbare RC-Modell hier auf der Messe. Wir sehen eine ganze Reihe Modelle, aber die meisten werden Standmodelle sein. Das Milan, muss die Kamera mal ein bisschen näher kommen. Da haben sie sich die Mühe gemacht, das Modell wirklich zu bauen und auch fliegbar zu machen. Und das gefällt mir vom Mindset eigentlich sehr, sehr gut. Also ob das Sinn macht und ob dann das Investment so super effizient eingesetzt ist, das weiß ich dann nicht. Auf der anderen Seite zu beweisen, dass das Ding dann wirklich fliegen kann, finde ich auch sehr schön. Und die Konfiguration erinnert ein ganz, ganz bisschen mit dem Knickflügel an eine Robin DR400.
Genau. Ja.
Die ist leider nicht dafür bekannt, super effizient zu sein.
Aber leicht.
Relativ leicht, hat übrigens noch einen Holzflügel, kann man sie immer noch kaufen? Ich glaube auch diese sind
auch mal, ja, aber dann auch wieder da. Also ich glaube, ich habe die in der Halle gesehen.
Die sind ja auch mehrfach in ihrer Historie pleite gegangen.
Wie viele Firmen,
aber machen immer noch Flugzeuge, sehr robuste Flugzeuge, Holzflügel noch immer. Und hier haben wir natürlich eine völlig andere Konstruktion. Was ich spannend finde bei Milan Aircraft ist, dass sie einen Brute Force Strategie im Grunde verfolgen. Sie wollen 2,5 Stunden Flugzeit realisieren, 2 Stunden netto, 30 Minuten Reserve, also 2,5 Stunden Propellerdrehzeit.
Das ist eine Ansage.
Das ist wirklich eine Ansage und das kann man mit einem moderat effizienten Flugzeug nur machen, wenn man das Ding voller Batterien
hat. Ja, 900 Kilo haben wir gestern gehört. Ne?
Das wird mehr. Was haben wir hier an Kilos? Lass mich ganz kurz mal überlegen. Steht hier was? Nee, 1750.
Ah, ja,
1750.
Ja, nur die Batterien 900 Kilo.
Ja, das kann
gut
sein.
Und das ist Maximum Takeoff Weight, ja.
So, und wenn man sich das mal so ungefähr anguckt, dann reden Sie hier von 70 Kilowatt Training, Speed, Power Consumption. Und wenn du dann 2,5 Stunden fliegen willst, 7, 14 und noch die Hälfte, dann bist du so bei 150, 180 Kilowattstunden Batterie. Das sind dann diese 700, 800 Kilo, die du hast. Und das würde ich dann halt als Brute Force Herangehensweise betrachten. Du hast Batterien mit einer Energiedichte, die in der Größenordnung 300 Wattstunden pro Kilogramm liegen, jetzt und heute. Die werden passiv gekühlt sein wahrscheinlich, also einfach keine aktive Kühlung, aber eine Heizung. und dann kommt man so in die Größenordnung 300 Wattstunden pro Kilogramm.
Wo wir gerade über Batterien reden, wie ist das so? Man sagt ja immer wieder, ja, irgendwann haben wir den Durchbruch, dann werden Batterien viel besser und viel besser und viel besser. Ist das so oder, also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir seit, als wir letztes Mal über die Pipistrel gesprochen haben, dass da sich groß was verändert hat.
Ja, die Pipistrel ist tatsächlich seitdem nicht verändert. Mhm. Ist jetzt das 6. Jahr im Markt und hat immer noch eine Batterie, die so in der Größenordnung 200 Wattstunden pro Kilogramm ist. Mhm. Aber wenn es einmal zertifiziert ist und das ist das einzige Flugzeug, was du jetzt und heute als Serienprodukt zertifiziert kaufen kannst, dann ist es schwer, was zu ändern.
Ja, das glaube ich.
Und deswegen ist es jetzt immer noch da, wo es ist, aber es ist das einzige Serienprodukt, was du jetzt heute immer noch kaufen kannst. Nochmal zurück zu dem zu kommen, wenn du die Batterie der aktuellen Generation hast, etwa 300, und da siehst du es eine Entwicklung drin, ja, die letzten Jahre. Dazu sind die Batterien sehr viel billiger geworden. Das ist auch wieder so ein wichtiges Kriterium, woran machen wir besser fest.
Ja, stimmt.
Energiedicht ist besser geworden, Gewicht ist besser geworden in dem Fall, Preis ist besser geworden und Zyklenfestigkeit. Also wenn die Batterie dann auch länger hält und schneller geh- und entladen werden kann, dann ist sie in mehreren Dimensionen besser geworden. Also von außen betrachtet nicht so Riesenschritte, von innen betrachtet doch einige Metriken besser geworden. Von daher, ja, es bewegt sich langsamer, als ich es mir wünschen würde. Aber wir sehen es auch in dem globalen Trend hier von der Aero. Die Halle A7 ist voll mit Sustainable Aviation Projekten. Und das war die letzten Jahre auch nicht so.
Das stimmt.
Also auch da ist praktisch jeder Hersteller mit irgendeinem Thema nachhaltig, elektrisch, lärmfrei, emissionsfrei um die Ecke gekommen. Und das ist auch ein Trend. Eben. Also sind eigentlich alle dabei jetzt.
Jeder Ölkrieg hilft uns dabei.
Ja, aber das ist auch kein neues Thema. Die erste Ölkrise hatten wir irgendwas um die 70er, das ist 50 Jahre her. Also Milan, spannendes Projekt, klassisch, hat den Vorteil, dass es sehr einfach zulassungsfähig sein wird, weil das verstehen Regulatorien sehr gut. Und wenn du jetzt zum Batzel oder zum LBA gehst, das ist ein gängiges aerodynamisches Konzept.
Genau.
Das ist eine gängige Konstruktion und das sollte von der Zulassungsthematik einfach sein. Und wenn man sich das anschaut, dann ist die Effizienz halt nicht so bis auf das letzte Millimeter ausgereizt. Mhm. Aber dann hat man halt den Brute Force Ansatz gewählt und dann kann man auch. Und das könnte, wenn es denn funktioniert, das erste viersitzige, voll elektrische Flugzeug sein, was 2 Stunden fliegen können soll. Also dann wäre es ziemlich cool.
Das wäre toll, ja. Ja, gehen wir weiter. Wir hatten es vorhin mit dem effizienten Fliegern. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zur Elektra, die sehr effizient sein muss, oder?
Genau. Also wenn man als Nicht-Pilot oder als Nicht-Aerodynamiker im ersten Moment einschätzen möchte, wie effizient ist das Flugzeug, dann muss ich mir vorstellen, dass alles, was Drehflügel hat, also Helikopter, Multikopter, schon mal sehr ineffizient ist. Und je länger die Tragfläche ist, je dünner die Tragfläche ist, je mehr es aussieht wie ein Segelflugzeug, desto effizienter wird es wahrscheinlich sein. Und das ist Physik, das ist Aerodynamik, da kommst du nicht dran vorbei.
Genau.
Der Newton hat immer recht. Da kommst du nicht dran vorbei. Und dann landest du halt bei einem Flugzeugdesign, was wir eigentlich gängigerweise von Motorseglern kennen oder Segelflugzeugen kennen.
Genau.
Du hast sehr lange Tragflächen, gestreckte Tragflächen. Das Längen-zu-Tiefen-Verhältnis nennt man eben Streckung. Und mit einer hohen Streckung habe ich, und das ist physikalische Gesetze, einfach eine relativ geringe Widerstand oder einen hohen Wirkungsgrad. Und wenn ich das dann noch aerodynamisch sehr elegant realisiere, vor allem den Flächenrumpfübergang, je angeformter das ist, desto besser kann so ein Flugzeug in der Aerodynamik sein. Und wenn man sich dann noch anschaut, das Fahrwerk, eben auch die Radschuhe, gut verkleidet, keine Teile, Naka-Einlässe, also das sind so spezielle Einlässe, sind aerodynamisch die effizientesten Einlassformen, die du haben kannst, um Kühlluft zu bekommen. Wenn man das dann alles auf die Spitze treibt, und man sieht die ausschließlich hier, ne? Es sind nur überall Naka-Einlässe und du hast hier noch einen aerodynamisch optimierten Ansaugscoop, der dann den, also der hat ja nicht durch Zufall hier diese Form, das ist auch aerodynamisch durchoptimiert, dann sieht man schon, wie viel Mühe sich gegeben wurde, um hier ein möglichst effizientes aerodynamisches Konzept umzusetzen.
Mhm.
Und dann kann man mit wiederum sehr wenig Batterie, der hat so in der Größenordnung 30 Kilowattstunden, auch 2,5 Stunden fliegen.
Wow.
Und das zeigt halt einfach, dass man mit einer verhältnismäßig kleinen Batterie 2,5 Stunden fliegen kann. Der braucht in der Größenordnung 13 Kilowatt Cruise Power.
Okay.
Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wenig.
Absolut.
Also von daher, wenn ich ein UL akzeptieren kann, das ist UL-Kategorie, wenn ich ein UL akzeptieren kann, dann habe ich jetzt und heute ein Flugzeug, was ich kaufen kann, was 2,5 Stunden fliegen kann.
Super.
Und ganz ehrlich, es ist ein Motorsegler-Design. Man kann den Propeller sehr gut in den Wind stellen, also auf die Segelstellung klappen und dann kann man das Ding bedienen wie ein Segelflugzeug. Geht in die Thermik, fliegt am Hang und dann ist es dann ja unlimited mehr
das
oder
ist,
weniger.
Das ist klasse, das ist großartig. Und also, dann der Hänger, das heißt, ich komme dann nach Hause, baue mir die Flügel ab und dann kann ich gleich wieder laden.
Da muss man Elektra Solar als Hersteller, Elektra Solar im Namen, die haben wir früher mal ein Solarflugzeug gebaut. Aha. Das ist auch ein cooles Projekt gewesen. Elektra Solar, das Produkt heißt Elektra Trainer. Kannst du mit einem voll Solarflächen belegten Hänger haben. Der hat dann auch Batterien in dem Hänger. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ich glaube, die Hälfte, 15, glaube ich, aus dem Kopf. Vielleicht steht es sogar irgendwo, 15 Kilowatt Batterien. Das heißt, du kannst einen Großteil der Ladung der Batterie aus dem Hänger holen und kannst damit einen voll autarken Flugbetrieb realisieren.
Wow.
Denn wir haben auf, je kleiner das Flugfeld, desto weniger Strom meistens. Die wenigsten Flugfelder haben richtig fette Stromkabel.
Richtig, ja.
Und wenn du dann mit Elektrofliegern um die Ecke kommst, dann bist du schnell an der Lademenge-Thematik. Der hat übrigens noch einen, ich finde, Gamechanger. Also 2,5 Stunden UL finde ich schon mal schön. Mhm. Aber der Gamechanger ist, wie laden wir all diese Dinge auf?
Mhm.
Und alle sonstigen Elektroflugzeuge und auch diesen Volocopter, alle haben ihre eigene Ladeinfrastruktur.
Mhm.
Und die Ladeinfrastruktur ist jetzt und heute inexistent. Es gibt keine Ladeinfrastruktur auf Flugplätzen.
Ja, ja.
Und den kannst du mit normalen Haushaltssteckdosen aufladen.
Also
du
brauchst, so wie beim Tesla einfach.
Genau, die Ladewarze sozusagen ist eingebaut im Flugzeug zu Lasten des Gewichts, aber dafür hast du die Freiheit, wirklich von A zu B zu fliegen.
Mhm.
Und mit dem Pipistrel beispielsweise, wo du eine eigene Ladeinfrastruktur brauchst, der hat ein spezifisches Ladegerät, dann muss dieses Ladegerät an deinem Zielort da sein. Und damit limitierst du den Flieger eigentlich auf seinen Heimatflugplatz.
Ja, so wie ihr damals immer das Ladegerät mitnehmen musstet, als ihr nach Norderney geflogen seid. Ne?
Sogar zwei Ladegeräte.
Ja,
weil das eine haben wir zum Laden verwendet und während wir geladen haben, hat die Zeit das andere Team genutzt, um auf den nächsten oder übernächsten Flugplatz zu kommen, damit wir möglichst schnell fliegen konnten und die Ladezeit zum Transportieren des anderen Ladegeräts. Also das war natürlich logistischen Wahnsinn, hat aber einfach nur gezeigt, was machbar ist, wenn man das unbedingt möchte, wenn man das im Tagesgeschäft haben möchte und wenn die Leute halt ihren Feierabendflug machen, fliegen sie ja meistens sowieso nur wieder zu ihrem Heimatflughafen.
Genau.
Aber wenn man reisen möchte und Uwe, der Testpilot und der Werkspilot hier von Elektra Trainer, will, vielleicht filmst du es nachher mal, von den Alpen bis an die Arktik fliegen, also Alpen, Memmingen, Alpen, weiß ich gar nicht. Ich würde Alpen noch ein bisschen weiter südlich verorten, aber gut, von den Alpen bis an die Arktik. Und ganz ehrlich, ich fühle mich geehrt, weil von den Alpen an die Nordsee war das Projekt, was ich damals hatte.
Mhm.
Ich sehe hier Analogien vom Namen. Aber du, gut, es setzt sich durch, es hat gut funktioniert damals. Warum soll es jetzt nicht funktionieren? Und Uwe wird dann ein cooles Projekt draus machen.
Das glaube ich.
Und der zeigt halt einfach, was möglich ist mit dem Elektroflugzeug heute, wenn du nicht abhängig von der Ladeinfrastruktur bist. Und er kann mit dem Flieger an jeder Steckdose laden.
Das ist ein großartiges Konzept, ja.
Wenn er eine Drehstromsteckdose von 11 kW hat, kann er etwa so schnell laden, wie er fliegen kann.
Ah.
Also, wenn du 3 Stunden geflogen bist, also 2,5 Stunden geflogen bist, dann lädst du auch etwa 2,5 Stunden mit Drehstrom. Und das ist eigentlich auch eine coole Story.
Toll.
Ja, wenn wir nochmal zu anderen Elektroflugzeugen gehen wollen, müssen einen armen Kameramann mitnehmen, der muss um riesig gestreckte Tragflächen rum. Der muss um riesig gestreckte Tragflächen rum. doch,
komm. Du brauchst so einen E-Roller, wie der jetzt kommt. Ja, vor uns Bristol.
Genau.
Eigentlich nicht bekannt für Sustainable Aviation.
Ja, ja und nein. Also Bristol selber baut ja schon seit einigen Jahren eine sehr erfolgreiche BR-23, fliege ich auch sehr gerne.
Mhm.
Bin da auch gar nicht so verbissen, nur Elektroflugzeuge zu fliegen. Manchmal muss man auch richtige Flugzeuge fliegen, um halt auch von A nach B zu kommen und um auch einfach mal was anderes zu sehen. Auf der Bristol BR-23 Airframe ist die Bristol Energetik entstanden. Jetzt haben wir schon in der Halle A7 zwei Schweizer Firmen. Die H55 ist aus der Schweiz, ist ursprünglich ein Projekt aus dem Solar Impulse. Bertrand Bicard hat man mal gehört, mit diesem Solarflugzeug um die Welt geflogen in einem riesigen Projekt mit einem riesigen Budget. Und eines dieser Projekte und Spin-offs aus dieser Zeit ist eben H55. Und die haben sich eine Bristol genommen und dort einen elektrischen Antrieb eingebaut.
Mhm.
Das ist eine andere Kategorie als die Pipistrel. Die Pipistrel ist ja 600 Kilogramm. Die liegt über den 600 Kilogramm.
Mhm.
Ist auch so ein ganz bisschen der Brute Force Herangehensweise. Man hat einen Airframe genommen, der mit einem Gleitwinkel von 1:12 in der Größenordnung etwa halb so effizient ist wie die Elektrotrainer. Mhm. Also die geben sie mit dem Fixwing-Fahrwerk mit 1:22 an. Ja. Mit dem Einziehfahrwerk ist er irgendwie in der Größenordnung 1:25. Mhm. Und die liegt also sicher bei der Hälfte. So, und wenn man die Hälfte Gleitwinkel hat, kann man ganz grob sagen, hat man auch so die Hälfte Effizienz. Mhm. Und um eine ähnlich große Endurance zu haben, müsste ich dann entsprechend viel mehr Batterien einbauen. Ja, ja. Und deswegen fliegt auch die Bristol Energetic in der Größenordnung eine Stunde. Mhm. Und ist damit eben die schwerere Velis mit natürlich anderen Flugleistungen, aber eben zu dem viel, viel höheren Preis, viel, viel höheren Gewicht, viel, viel höheren Batteriemenge da drin. Mhm. Und Batterien sind teuer.
Ja.
Und wenn du jetzt eine Zyklenfestigkeit, sagen wir mal von, komm, gib's mal 1000 Zyklen, was schwierig sein wird, aber geben wir der Sache 1000 Zyklen, dann hast du ein riesiges Batteriepack, was einen Preis hat. Mhm. Dann kannst du diesen Preis durch 1000 Zyklen teilen. Und immer wenn du auf den Datenblättern siehst, ja, wir haben 5 Euro Stromkosten oder von mir aus 10 Euro Stromkosten, so günstig kann man elektrisch fliegen, dann frage ich immer, mit Batterieverschleiß oder ohne? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, Größenordnung, ich rate jetzt mal, ich weiß es nicht, Größenordnung 30.000 Euro für die Batterie hast und du teilst es durch 1000, dann sind das immer noch 30 Euro pro Zyklus.
Mhm.
Und dann kommen die 4-5 Euro Stromkosten fast nicht mehr ins Gewicht.
Das stimmt.
Also, das muss man auch immer dann schauen, wenn man so Datenblätter sieht oder Präsentationen von den Jungs sieht, dann muss man dann immer ein bisschen genauer hinhören.
Ja,
wenn sie von 5 Euro pro Zyklus reden, dann wird das nur die Energie sein und nicht noch der Batterieverschleiß, den ihr ehrlicherweise mit reinkalkulieren müsst.
Ja, okay, ja. Da ist halt viel Marketing noch in dieser ganzen Branche unterwegs. Aber meine Frage, H steht ja für mich eigentlich für was?
Ja.
Kommt das, haben die da irgendwie Verbindungen oder...
Ich denke ja.
Es gab ja in Stuttgart mal so ein Projekt.
Ja, aber das war was anderes. Das ist H2Fly.
Stimmt.
Das ist H2Fly. Die haben ein Wasserstoffflugzeug auf Basis von 2 Pipistrell-Rümpfen
zum Fliegen
gebracht. War ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt, um zu zeigen, dass das geht.
Mhm.
Und H2Fly ist jetzt, wenn ich mich recht im Sinne von Joby gekauft worden.
Ah.
Und es wird wahrscheinlich nicht an den reinen Wasserstoffantrieb an der Stelle in diesem Flugzeug geben. Es war ja eh nur ein Technologiedemonstrator, sondern Joby hat ja ein mit Klapptriebwerken und Tragflächen versehenen Senkrechtstarter.
Mhm.
Also eine noch kompliziertere Version als die von Volocopter.
Mhm.
Komplexität zum einen, zum anderen aber auch wieder höhere Effizienz für den Geradeausflug. Wenn du Tragflächen hast, kannst du eine etwas höhere Effizienz haben.
Mhm.
Zu Lasten natürlich einer sehr komplexen Klapp- und Hebemechanik.
Bisschen wie bei Lilium, ne?
Ja, das ist, ja, genau. Also dieses Joby Aviation Projekt, kann jeder dann auch gerne mal nachgucken, ist sicher auch spannend, aber sehr komplex und war halt der Versuch, dort auch Reichweite in das Flugzeug reinzubekommen, ist natürlich die Diskussion, kann man eine andere Energiequelle als Batterien nehmen und das ist im Moment die Diskussion um Wasserstoff.
Mhm.
Also was man hier sagen kann, ist ein wunderschöner Flieger, oder? Es ist eine völlig andere Kategorie als die Pipistrel, die so ein Hochdecker und ein bisschen klein und gedrungen und so, super effizient, fliegt sich auch sehr schön, aber das hat natürlich ein anderes Standing an der Stelle.
Klar. Eben.
Von der Reichweite liegt es in der Größenordnung der Pipistrel, von daher ist es die schwerere Velis, was natürlich sehr unfair ist zu behaupten, aber im Grunde genommen ist es das. Und lange Rede, kurzer Sinn, es ist halt immer die Frage der Effizienz. Ne?
Mhm.
Wie ich anfangs sagte, wenn ich eine limitierte Energiemenge im Akku habe, dann kann ich entweder kurz fliegen und wenn ich länger fliegen will, brauche ich einen sehr effizienten Airframe.
Mhm.
Genau.
So, was haben wir noch in der Halle? Also es gibt noch eine Firma hier in der Halle, über die ich sehr häufig schon gesprochen habe, das Aura Aero.
Genau, ganz kurzen Exkurs zu den Jungs von Aerovolt, sind die wilden Piloten aus England. Es gibt ein wunderschönes Video, wo sie mit der ehemaligen Top Gear Crew ein Wettrennen gemacht haben zwischen Elektroflugzeug und Auto, was ich ja auch schon mal gemacht habe. Sie haben es einfach nach mir gemacht und haben es wunderbar aufgezogen. Also die Reichweite, die sie generiert haben, ist großartig. Top Gear ist natürlich so ein Publikumsmagnet.
Ja,
also jetzt tue ich denen auch noch einen Gefallen. Aerovolt, mal googeln. Top Gear, Aerovolt, E-Air Race oder sowas. Mit der Velis Elektro, die ja auch in England stationiert ist. Und mit einem Porsche Taycan, wenn ich mich recht entsinne, haben sie versucht, das nachzumachen, was sie damals mit Alexa gemacht haben. Und damals im Lucid Air, möglichst schnell von Memmingen nach Norderney zu kommen, sind die zwei, drei Stationen in England geflogen. Also cooles Projekt und hat die Sichtbarkeit für Aerovolt generiert und Aerovolt baut Ladeinfrastruktur auf Flugplätzen, was wir brauchen.
Das brauchen wir.
Also von daher, gut gemacht. Grüße an die Jungs. Gut gemacht.
So, jetzt kommen wir zu der erwähnten Aura Aero. Auch eine spannende Firma, vor allen Dingen spannende Flugzeuge, wo man richtig Spaß mit haben kann. Aber eigentlich ja nur Mittel zum Zweck, oder?
Genau. Also Aura Aero ist ein sehr spannendes Projekt. Es gibt schon eine fossil angetriebene Integral S, Trainingsflugzeug, relativ große Lastvielfache, irgendwie plus 8, minus 6, also recht, recht stabil, würde ich jetzt mal sagen, akrobatikfähig. Und sie haben auch eine elektrifizierte Version davon. Und das wäre dann das erste, hinten steht, das ist nicht die elektrische, oder? Ist das die elektrische hinten? Ich glaube nicht. Nee, klar. Hat einen Auspuff.
Ja.
Hey.
Bastian, nice to meet you.
Nice to meet you.
If you have any question.
This is not the electric version, is it?
No, this one is a thermal engine, piston engine.
Piston.
The electric one will arrive in end of 2027.
Okay. What will be the range? Endurance.
Yeah, endurance will be 1 hour plus 30 minutes reserve.
And fully acrobatic.
And fully acrobatic.
Plus 6 minus 4 plus 8.
Plus 6 minus 4.5.
Cool.
And it will be first on this version, the tricycle version.
Okay.
Are you from Paris?
No, we're just doing some social media stuff, live stream stuff for innovation in aviation.
Oh, okay.
And Aura Aero is a wonderful example for having an electric acrobatic aircraft.
Yeah, exactly. So the company was formed with the idea to develop electric and hybrid electric aircraft. But first we start with these two aircraft was with thermal engine. Just to prove to the authority that Aura Aero can produce aircraft. Mm-hmm. And now we have our DOA, POA, and we are fully aircraft manufacturer. So now we are developing the electric aircraft for the trainers. So the two seats side-by-side trainer for acrobatic flights, glider towing, and the first 20 hours of your private pilot license when you stay just around the airfield. So we have a prototype in our base in Toulouse, France. It's doing well, and the goal for the certification of the electric trainer is going to be 2027 with 1 hour and 30 minutes reserve of endurance with fully acrobatic capabilities. On all our aircraft, we've got the parachute rescue system, so to increase the safety too. And then the next big project for Aura Aero is the 19-seaters ERA, electric regional aircraft. So it will be a hybrid electric aircraft.
Second power source will be?
What, sorry?
What will be the second power source? So electric and?
Electric and SAF.
SAF, okay.
Yeah. Mm-hmm. We will have two.
So turbine or?
Yeah, two turbine, okay. Two turbo generator. Yeah. Will run SAF to produce electricity. And put it on the aircraft for the engine, so it will be the Safran engine, the certified one. Mm-hmm. And yeah, this one will arrive on the market in 2030.
Wow, that's a short time frame.
Yeah, but we need to do the job. So you know, you can't stay just looking and just waiting for something. So if you want to be part of the decarbonation of the aircraft, and you need to work on that, then we need to be quick. So that's why we started that.
Is the 19-seater targeting an existing commuting business case, or are you developing a new business case, a new form of electric flying?
I think we're going to put the... This is not a new market. This is an old market, but lots of the company just stop this kind of little flight between little city and the hub.
So intercity air mobility,
exactly.
Short haul.
Yeah. So I think with this kind of solution, because you're going to divide it by almost two, the total cost of operation, so it will improve these routes for the actual company. So I think we will find a renewal of these old markets with these aircrafts. It's going to be again. And we will have in 19-seaters, also in VIP version, in cargo version, in medical version. So,
So to understand your business model of our Aero, which is a quite new company, very, very close to Airbus facilities. Yeah, I think there's some very close connection to them, but quite a new company. Building an aircraft with a thermal engine to generate some market attraction and proof of concept, then moving to an electric aerobatic with a niche market to prove it's electric as well, and probably trying out the powertrain, and then going to the 19-seater commercial.
Exactly. But it doesn't mean that in the future we will stop the thermal engine. We will see with the market, but everybody needs everything, so we will see.
So give us some specs for the electric Integral. So what is the battery capacity and what is the power of the cruise setting?
As today I'm not allowed to tell it.
It's only us.
It will be a little bit the same. So the maximum takeoff weight will be 1 ton and 200 kilograms.
Okay.
The beauty is that we can, and we are working to put the battery and the engine in the same place of the thermal engine. So we are working on that.
I will come back to this later. So we need to explain to your listeners and viewers a little bit what you said. It makes absolutely sense, but you're losing a lot of efficiency and some of innovation gains. But I totally get why. Yeah. But we need to set this a little bit in.
And yes, the engine will be the Safran one, also on the little aircraft, the trainer. It will be 125 kilowatts.
So engine power.
Yeah, engine power.
So 60 cruise power.
Yeah.
Just an educated best and 2 hours, 1 hour of flying, so it's 70 whatever watts hours of kilowatts hour of battery. So we are in a rough ballpark of 300 kilograms of battery, and here we go. So
that's why I have him with me.
So just an educated guess, but he's not stopping me. So it will be in this ballpark. And I really like it. So what is about the charging infrastructure? Give us an idea. How do you charge this battery? It's always the same. So you can fly once, then you're empty. How you recharge it?
Yeah, exactly. So all the network inside the aircraft is 800 volts.
Yeah. Mm-hmm.
That means that you can do fast charge.
With standard automotive CCS.
Yeah, exactly.
Okay, here we go.
CCS too. And we plan to have a charge between 20% and 80% of the battery in around 20 minutes. Mm-hmm. That means that when you are doing some aerobatics flights, you land, connect the aircraft, you do the debriefing of your trainee, you do the briefing with the next trainee, you go to the aircraft, disconnect, go to fly.
Okay. So sounds good and theoretic. How do you cool, how do thermal management the batteries? Because screeching out such a, let's say, charging and discharging power out of the battery will heat them up over time. Yeah. So how do you thermal manage the battery?
I can't tell it.
Okay. An educated guess. You are doing this several times over the day, so it will be some thermal management in. Then it will be liquid fueled because air cooled does not make sense. You can't get the energy out of the battery pack in this way, so it will be, and then you can preheat it, which will be a very will. And just an educated guess, because if I had to plan such an aircraft and if I sell it to whatever niche market, it will be the requirement I will set to my technical engineer. So here we go. So he's not stopping me, so I think it's some kind of correct or in the right direction. So it will be an absolutely amazing product, and it will be fitting to a niche market in existing today. And to give you an idea, aerobatics are normally above the airfield. So all the noise, and especially the oscillating noises by different power settings, and these guys are really playing on the stick and rudder. The different power settings is super annoying for everyone living around an airfield. Having this electric, it will be less noisier, which is good. I can't wait to get this product on the market. So
it will arrive.
So. I will know to myself, end of 27.
Yeah.
It will be 28. And mark my words. And I will love to see it in 27.
Oh, yeah.
Perfect.
I will come back for a debriefing later.
You know what? You will come to Toulouse to test it.
Oh, I will.
That's a good idea. We will do that.
Two-seater?
Yeah.
Good. Good. Can't wait for this. Can't wait. And I can't wait for the charging power. I don't believe it. I don't believe it. It will be.
Thank
okay.
you.
Okay. Come on, come. Danke. Dann wechseln wir wieder auf Deutsch. Ja. Ich weiß nicht, müssen wir was übersetzen? Müssen wir es zusammenfassen?
Nein. Okay. Also, zusammenfassen können wir vielleicht einmal die Geschichte. Wir waren ja eh dabei. Also, wir haben hier zwei Benziner. Er hier wird elektrisch werden, haben wir gerade gehört. Du darfst dann fliegen. Und das eigentliche Projekt ist, sind aber gar nicht diese Flugzeuge, sondern das, was man da hinter uns sieht, genau. Dieser 19-Sitzer. Ne?
Genau. Und das ist auch die Nähe zu Airbus, glaube ich. Mhm. Die sind ja nicht durch Zufall in Toulouse. Da werden auch eine ganze Reihe Kollegen von Airbus dann in diese Firma gewechselt haben. Sie wollen halt einen neuen Markt mit 19 Sitzern dann hybrid-elektrisch aufbauen. Also ich glaube, das ist nur so der Entwicklungspfad, wie wir es auch bei Tesla zum Beispiel gesehen haben. Mhm. Starte mit einem sehr teuren Nischenfahrzeugprodukt, dem Roadster. Ja. Dann gehst du in eine sehr teure High-End-Kategorie S und X an der Stelle, um ein Model 3 und dann später, was dann noch kommen wird, zu finanzieren.
Genau.
Und der Weg ist aufgegangen und das Ähnliches sehe ich auch hier, macht auch absolut Sinn. Mhm. Und was sie hiermit beweisen, also der Markt für Akrobatikflugzeuge ist nun wirklich nicht groß. Er hat Glider-Towing erwähnt, das ist auch nicht ein Riesenmarkt, aber immerhin schon ein zweiter. Und dann hat er Training gesagt, aber ganz ehrlich, dieses Flugzeug wird teurer, viel teurer als eine Velis und kann dann an der Stelle auch nicht mehr.
Ja.
Und wenn es ein Akrobatikflugzeug ist, ist es ein etwas heikler Kollege.
Ja, ja.
Also jemand, der Training. Wirklich so agil ist und so garstig in alle Manöver gerissen werden kann,
eben.
Der wird kein so entspanntes Trainingsflugzeug sein, just my educated guess again.
Ja.
Von daher bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich dann der Markt ist, den sie zielen werden, weil es dafür dann auch schon Produkte geben wird.
Ja.
Timeline 26 finde ich sensationell, also 27 hat er gesagt, das ist anderthalb Jahre von jetzt, finde ich sensationell. Könnte funktionieren, weil
die sind
jetzt nicht mehr alles
rein,
neu ist. Und zwar nicht mehr alles neu. Also wenn du jetzt zu einem Regulator gehst und sagst, ich habe ein elektrisches Flugzeug, dann haben die elektrische Flugzeuge schon gesehen.
Mhm.
Also du musst nicht das Rad komplett neu erfinden. Das heißt, in dem Fahrwasser von der Velis und der auch dann der Elektra Trainer können jetzt andere etwas schneller sein.
Mhm.
Also da sehe ich eine Chance. Im Detail ist es dann immer komplizierter, als man denkt. Und Luftfahrt war nie schneller, als man dachte. Also von daher würde ich jetzt auch mal frech behaupten, dass das dann auch schnell mal 28 wird.
Mhm.
Aber auch dann wäre es noch ziemlich cool.
Mhm.
Wenn man jetzt das Power-Setting sich anschaut, was er gesagt hat, dann liegen wir unter einer Stunde übrigens.
Mhm.
Und wenn du das nachladen willst, dann wirst du so viel Wärme in den Akku aufbauen, dass ich mir nicht sicher bin, dass das ein zweites und drittes Mal klappt. Oder du hast eine sehr, sehr effiziente Kühlung und dann hast du wieder den Gewichtsnachteil.
Ja.
Also Engineering ist am Schluss Physik und deswegen kann man sowas auch auf der, ich sag mal, servierten Kategorie, serviert, wie sagt man das, Bierdeckelkalkulation,
genau.
auf der Bierdeckelkalkulation so grob einordnen, ohne dass ich irgendwas über das
Projekt... Das hast du gerade sehr demonstrativ.
Aber das geht immer.
Gewesen,
also wenn man so die groben Parameter kennt, wo Batterien heute sind, wo Flugzeuge heute sind, welchen Gleithügel sie haben. Man hat jetzt ein paar Erfahrungen, was die Velis und den Elektra-Trainer, man kann das so ein bisschen einordnen. So in der Größenordnung, ballpark figure, liegst du nicht so daneben. Und das ist eigentlich sehr einfach.
Sehr gut. Morell, wir haben jetzt hier einiges gesehen. Wenn wir uns in 2-3 Jahren wieder hier treffen, in der A7, wo stehen wir dann? Oder was sehen wir dann?
Also wieder in A7? ich denke, die großen Hersteller hier, Bristol, Aura Aero, werden, und auch Milan wird vielleicht noch da sein, wir werden vielleicht ein weiteres zertifiziertes sehen. Wir werden vielleicht auch, wann sagt das, nächstes Jahr oder 2 Jahren?
In 2-3 Jahren.
In 2-3 Jahren, okay. Das ist so 29 in der Größenordnung. Da könnte ich mir schon vorstellen, haben wir das erste vielsitzige, mindestens hybrid-elektrische Commuter-Flugzeug in einem Prototypenstadium. Also wir werden mit all den Aktivitäten, die hier in verschiedenen auch Forschungseinrichtungen, da hat die ETH Zürich, hat Wasserstoff, die DLR hat elektrisches Zeug, also sind ja alle dran.
Ja.
Und da wird auch was bei rauskommen und ich glaube, wir werden so 27, 28, 29 den ersten hybrid-elektrischen Commuter sehen.
Mhm. Oh wow, das wäre ja schon ein ordentlicher Durchbruch.
Und ein paar elektrische Flugzeuge, die dann einfach funktionieren.
Aber ein Zahn müssen wir ziehen, günstiger wird das ganze Fliegen dadurch nicht, ne?
Jein, wenn man die ehrliche Betrachtung Batteriedegeneration mit reinrechnet, dann ist es nicht so ein Riesen-Game-Changer. Wartung ist sehr viel billiger. Ein Faktor, den alle Flugplätze und Bewohner von Flugplätzen haben, ist Lärm.
Ja.
Und das wird ein Riesenthema. Also nehmen wir mal an, es ist sogar ähnlich teuer.
dann ist es immer noch lärmfrei. Das ist auch ein Vorteil.
Ja.
Wenn sich Batterien von ihrem Preis weiter so entwickeln, wie wir es im Moment sehen, und das werden sie tun, dann wird es tendenziell günstiger. Wenn man Energiekosten von Strom immer noch günstiger haben wird, und das wird auch der Fall sein, und wird lokal erzeugte Energie sein, dann wird auch der Treibstoff, also die Energie, billiger. Grundsätzlich ja, aber es werden keine 50% oder 80% Kostenreduktion sein. Wenn du bei 40 landest, und das ist mindestens mal die ehrliche Antwort für den Betrieb der Velis, da bist du 40% günstiger als bei den Verbrennervariante, kann man schon Geld sparen.
Ja, okay.
Ob das dann durchgereicht wird, weil Flugschulen müssen auch Geld verdienen, ist die Frage. Man kann natürlich dann auch mit so einem Flugzeug ein bisschen mehr Geld verdienen. Also das ist die Frage.
Wäre ja auch nicht so schlimm, wenn Flugschulen nicht alle Jahre lang sterben müssen. Ne?
Ja, genau. Und wenn Fliegen dann halt nicht so teuer ist, wie es im Moment ist, sondern ein bisschen günstiger, genau.
Ja, schön.
Ich würde gerne noch einen kleinen Blick auf einen Segelflieger bringen, weil das ist, schließt dann den Kreis von der maximalen Ineffizienz Volocopter zu dem, was aerodynamisch machbar ist. Und da gehen wir ganz kurz vorbei. Die Kamera muss an bösen Dingen vorbeigehen. Hast du dich jemals gefragt, wofür die sind?
Ja, mein Winkel.
Genau, weil Akrobatikflugzeuge erkennt man daran, dass sie oft solche optischen Hilfen haben, um den Horizont dann aus dem Cockpit, den Horizont in die 45, 90 Grad Lage zu machen. Weil wenn du dann im Cockpit sitzt, dann siehst du nämlich nichts mehr, außer Himmel, und das ist schwierig. Und das ist ein gutes Indiz für Akrobatikflugzeuge.
Oh, Vorsicht.
Habe ich nicht gesehen, ist schwarz, so gefährlich.
Für dich auch, Kamerakind. Vorsicht.
Drunter wäre auch schön gewesen. Drunter wäre eigentlich noch cooler gewesen. Und um den Kreis zu schließen, ich glaube, das ist von der Perspektive schon sehr gut zu sehen, um den Kreis zu schließen von Volocopter, maximaler Energieaufwand zum Schweben, ineffizient. Also du brauchst sehr viel Energie, um zum Schweben zu kommen. Kannst du mit einem Segelflugzeug natürlich eine Effizienz rausholen, die unvergleichlich ist. Das ist so die Spitze der Aerodynamik. Man sieht auch sehr schön, ein sehr schmaler Rumpf, eine extrem kleine Stirnfläche, also der Windwiderstand von vorne ist sehr klein, sehr gestreckte Tragflächen mit so einem kleinen Winglet noch dran, Einziehfahrwerk, und das ist so die höchste Ausbaustufe von Effizienz. Er hatte mir gestern gesagt, dass für den Geradeausflug bei ungefähr 100 km/h, habe ich mich in Erinnerung zu rufen, 3500 Watt braucht. Also zwei Haarföhne, um in Best Glide ungefähr 100 km/h. Wir müssen mal gucken, wo ist denn der Best Glide-Strich? Wo liegt er denn? Ich zeige dir das an. Bei 80, Entschuldigung, 80 km/h. Also der gelbe Dreieck ist Best Glide. Und bei 80 km/h 3500 Watt. Und das ist natürlich exponenten kleinerer Energieaufwand zum Fliegen als im Volocopter. Und daran sieht man, dass man mit den heute noch limitierten Kapazitäten von Batterien in dieser Konfiguration am weitesten kommt.
Ja, ja, das ist das schönste Fliegen, sage ich immer.
Genau.
Du bist ja auch alter Segelflieger.
Ja.
Von daher.
Hilft auch. Hilft auch. Hilft wirklich, um so sauber zu fliegen zu lernen.
Ja, ja.
Sauber fliegen zu lernen. Und hier sieht man halt, also sehr kleine Stirnfläche, Klapppropeller, liegt eng am Rumpf an, schmal. Also das ist so, warum Elektrifizierung sich in diesen Konzepten am ehesten durchsetzt, ist, weil du damit am weitesten kommst.
Richtig.
Das haben wir eigentlich einen schönen Kreis gemacht, oder?
Das ist jetzt der perfekte Abschluss, Morell. Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Ja, und danke dir.
Ich freue mich auf die nächsten 2-3 Jahre, was wir da so sehen werden. Und ich hoffe wirklich, dass wir dann was Tolles, vielleicht auch auf dem Static-Display dann schon draußen sehen.
Und die Kommentare können uns jetzt wissen lassen, was wir alles falsch erzählt haben, was wir übersehen haben, was sie gerne noch wissen würden. Wie sagt man so, diese Customer Engagement, ne? Ist immer so das Thema. Also wer vielleicht von euch auf der Aero war und noch was Cooleres gefunden hat, darf das auch kommentieren. Ich bin neugierig. Schick mir den Link. Danke dir.
Ciao.
Du bist Pilot? Du willst nicht alleine fliegen? Du willst nicht alles mit dir selbst ausmachen? Dann melde dich doch bei PPL Plus an, dem Forum hier von der Privatpiloten-Lounge. Dort triffst du Piloten, Flugschüler und Menschen, die die Fliegerei ernst nehmen. Es geht um Austausch, Fragen, Erfahrungen und ehrliche Tipps aus der Praxis. Ob Ausbildung, Technik, Reisen, Flugplanung oder einfach nur der nächste sinnvolle Schritt, du musst nicht alles allein herausfinden. PPL Plus ist komplett in allen Bereichen kostenlos, also melde dich jetzt an auf www.pplplus.de.